Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es ist endlich soweit, die NHL Playoffs beginnen und in der heutigen Folge gibt es die erste Vorschau auf eine Serie in Runde 1 und es ist wahrscheinlich die Serie mit den beiden besten Teams, wenn man die Teams dann zusammen addiert. Es ist natürlich die Serie in der Central Division zwischen den Dallas Stars und den Minnesota Wild. Das wird das große Thema der heutigen Ausgabe sein. Vorher allerdings von mir der Hinweis. Es gab ja von euch den Wunsch, eine Bracket-Challenge zu machen. Ich habe eine Liga eingerichtet. Aus irgendeinem Grund gibt es da ein Limit wahrscheinlich auf 8 Zeichen. Und die Liga heißt Sportpass. Also Sport, das Wort Sport. Und dann P-A-S, das, was ich von Passion noch anbringen konnte. Also Sportpass mit einem S. Sportpass League, da könnt ihr euch gerne mit eintragen und dann können wir zusammen zeigen, was wir wissen oder eben dann auch in einigen Fällen nicht wissen. Ist ja immer sehr, sehr schwierig, da vorherzusagen, welche NHL-Teams sich dann durchsetzen. Und vielleicht die Serie, die am schwierigsten zu tippen ist, das ist die zwischen Dallas und Minnesota, weil es einfach zwei Mannschaften sind, die so eng beieinander sind, was die Qualität betrifft der beiden Teams. Da werde ich jetzt auch in dieser Folge drauf eingehen, dass da ja sehr schwer ein Tipp abgegeben werden kann. Den gibt es aber sowieso dann auch erst am Ende dieser Folge. Jetzt erstmal die aktuelle Bilanz der beiden Teams, wobei ich sagen muss, wenn ihr jetzt die Statistiken dann auch vergleichen solltet, also traue ich keinem zu, dass jemand hier jetzt mitschreibt und sagt, hier Moment mal, da hat er gesagt 45,8, aber in Wirklichkeit steht jetzt hier 45,7. Ich habe angefangen mit der Vorbereitung auf die Serie vor ein, zwei Tagen. Da hatten beide Teams, glaube ich, noch 80 oder 81 Partien. Minnesota hat mittlerweile 82 und die anderen Teams in der Liga haben auch gespielt. Das heißt, kleine Unterschiede könnten in den Statistiken da sein. Beispiel ist eben, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, der Corsi-Forward, den ich mir notiert habe, von Minnesota ist 51,3 und das war Platz 7 in der Liga. Jetzt ist der bei 51,2 und Platz 9, weil zwei andere Teams besser waren und Minnesota im letzten Spiel schlechter. Das nur als Beispiel, dass er nicht euch auf diese Zahlen zu sehr versteift. Es geht ja dann auch eher um Aussagen dieser Zahlen und nicht um die Zahlen an sich. Wichtig ist aber jetzt erstmal die Bilanz der beiden Teams. Und da steht Dallas nach 81 Partien bei 49 Siegen, 20 Niederlagen, 12 Mal einen Extrapunkt mitgenommen, macht insgesamt 110 Punkte. Platz 2 in der Central, Platz 2 im Westen und Platz 3 aktuell in der NHL könnte der geteilte dritte Platz werden, wenn sie verlieren und Buffalo gewinnt. Also das die Dallas Stars, die Minnesota Wild, die sind schon fertig. Die haben eine Bilanz von 46, 24 und 12. Das sind dann 104 Punkte. Das ist Platz Nummer 3 in der Division, Nummer 3 in der Conference und zum aktuellen Zeitpunkt, und da wird sich auch nichts mehr dran ändern, Platz Nummer 7 in der NHL. Also wenn wir jetzt auf NHL-Niveau schauen würden, aktuell Platz 3 gegen Platz Nummer 7 in der Liga. Tampa gegen Montreal sehe ich gerade. Das ist 5 gegen 6, also auch nicht so schlecht, was diese Paarung betrifft, aber ja, Dallas gegen Minnesota auch sehr, sehr gut. Die beiden Teams, die haben sich in der Saison jetzt auch schon viermal gesehen. Dallas hat da einen Punkt mehr geholt, weil sie ein Spiel nach Overtime verloren haben. Das Torverhältnis ist aber 13 zu 13. Beide Teams konnten also quasi zwei Spiele gewinnen. Das letzte Spiel gab es am 9. April, gar nicht so lange her. Das war quasi das Endspiel um Platz 2 in der Central. Da ging es auch ziemlich hoch her. Dallas mit einem Comeback-Sieg, nachdem Minnesota zwischendurch geführt hat, dann 5-4 in der regulären Spielzeit. Rantanen und Quinn Hughes zum Beispiel sind am Ende nochmal aneinander geraten. Jetzt auch nicht die beiden, von denen man das normalerweise erwartet. Also man hat schon gemerkt, die beiden Teams mögen sich nicht so wirklich. Da ist ein bisschen Pfeffer drin. Und das könnte auch daran liegen, dass es 2023 schon mal einen Vergleich zwischen den beiden Mannschaften gab. Also tatsächlich 2016, 2023 und jetzt. Und da war es so, da hat sich Dallas durchgesetzt, beide Male mit 4-2, aber es sind ja noch einige Spieler da. Und da entsteht dann eben auch manchmal so ein bisschen böses Blut schon vorher. Also das ist eine Serie mit aktueller Historie. Also im Gegensatz zu manchen, wo es schon, was weiß ich, 9 Vergleiche gab, aber der letzte war in den 80er Jahren, dann kann man nicht unbedingt davon reden, dass da jetzt eine aktuelle Rivalität besteht. Bei den beiden aber aufgrund der Serie, die vor kurzem war und eben auch, weil sie sich in der Central ja auch sehr häufig begegnet sind und sich jetzt um Platz 2 duelliert haben, kann man da durchaus davon sprechen, dass da eine Rivalität zumindest sehr wahrscheinlich entstehen könnte zwischen diesen Teams. Die Kernstatistiken, schauen wir mal da drauf. Dallas ist auf Platz 9, was die Tore betrifft, Minnesota auf Platz 10. Dallas ist auf Platz 2, was die Abwehr betrifft, Gegentore pro Spiel, Minnesota auf Platz 4 im Powerplay, Dallas auf 2, Minnesota auf 3. Penalty Killing, Dallas auf 12, Minnesota auf 14. Also, wenn man diese ganzen Zahlen erstmal nimmt, dann sind sie sehr, sehr nah beieinander, die beiden Teams. Also das muss man schon sagen, dass da kaum Unterschiede sind. Dallas tendenziell immer etwas besser, was die Statistiken betrifft, aber trotzdem Minnesota nicht wirklich weit dahinter. Dann gibt es interessanterweise einen kleinen Unterschied, was die Schüsse betrifft, also sowohl die eigenen als auch die des Gegners. Bei den eigenen Schüssen sind die Dallas Stars auf Platz 29 mit nur 25,3 Schüssen pro Partie. Wir kommen nachher noch dazu, warum sie dann trotzdem erfolgreich waren. Und Minnesota ist da auf Platz Nummer 7. Die haben 4 Torschüsse pro Partie mehr im Durchschnitt. Also da sieht man schon so ein bisschen den Unterschied. Dallas lässt allerdings dafür eben auch relativ wenig zu. 26,3. Sie haben aber ein negatives Torschussverhältnis. Ist für ein Spitzenteam auch nicht unbedingt normal. Und Minnesota kassiert genauso viele oder lässt genauso viele Schüsse zu, wie sie abgeben. 29,3 ist beide Male der Wert. Das bedeutet eben einmal positiv in der Offensive Platz 7, in der Defensive Platz 24. Und da sieht man dann auch schon wieder quasi das umgekehrte Verhältnis zu Dallas. Die sind in der Defensive 7, Offensive 29. Also da auch ganz interessant, dass sie dort so unterschiedlich sind. Bei den erwarteten Toren, Expected Goals for, ist Dallas auf 13, Minnesota auf 10, also beide sehr ähnlich. Das heißt also, die Qualität von Dallas bei den Schüssen, bei den wenigen, die sie haben, ist gar nicht so schlecht. Und vor allem machen sie was daraus. Dallas ist auf Platz 4 beim Anteil der Tore in den Partien. Minnesota sehr ausgeglichen auf Platz 15, also bei 5 gegen 5 gilt das jetzt. Das sind die Werte bei 5 gegen 5. Also da sieht man so ein bisschen schon eine Tendenz und Dallas schließt sehr gut ab. Platz 4, was die Schussquote bei 5 gegen 5 betrifft, Minnesota auf Platz 23, das wird sich nachher auch in den individuellen Zahlen niederschlagen. Also Dallas wesentlich kaltschnäuziger, einfach auch die besseren Stürmer eben an der Stelle. Und es ist häufig auch so, dass sehr gute Teams diesen Expected Goals Wert überschreiten, weil das natürlich eben quasi ein durchschnittlicher Wert ist. Das heißt, eine Torchance wird quasi durchschnittlich beurteilt. Wenn ein Spieler von da schießt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er trifft, so und so hoch. Also rechnet sich daraus dann ein prozentualer Wert über das Spiel gesehen für das Team. Wenn du aber natürlich Stürmer hast, die besser sind, dann hast du zwar diesen Durchschnittswert, den er spielt, aber deine Stürmer schließen besser ab als der Durchschnitt. Deswegen ist der tatsächliche Torewert höher. Also das mal an der Stelle so ein bisschen zur Erklärung. Dann haben wir bei der Fangquote einen sehr ähnlichen Wert. Da ist es so, dass die Dallas Stars auf Platz 4 sind, was die Fangquote betrifft. Minnesota auf Platz 6. Das ist sehr ähnlich, aber das ist so ein bisschen schwierig, wenn man dann nämlich auf die Gold Save Above Expected Werte geht. Und da muss ich sagen, war ich schon überrascht, weil ich Minnesota als ein Team sehe, was schon mit Gustafsson und Wallstedt da zwei richtig gute Torhüter hat, aber die Advanced Metrics geben das nicht so richtig her. Wenn man sich jetzt die klassischen Zahlen anguckt, 2,6 ungefähr der Gegenschnitt bei beiden, Gustafsson mit 90,4 als Fangquote, Wallstedt 91,6, das ist erstmal in Ordnung, kann man sagen, ja, das sind ganz gute Werte. Aber zusammen haben sie einen Goal Save Above Expected Wert von 3,9. Das ist nicht wirklich überragend, wenn man das auf 82 Partien hochrechnet. Sind übrigens auch die, glaube ich, die einzigen beiden, die eingesetzt wurden bei Minnesota. Auf jeden Fall 3,9 ist nicht überragend als Wert. Auf der anderen Seite, Dallas hat einen Wert von plus 16,4, also schon mal das Vierfache quasi von dem, was Minnesota hat. Da ist aber wieder überraschend, dass es nicht Oettinger ist, der einen super Wert dazu beisteuert, sondern Casey DeSmith hat plus 10,5 in seinen Einsätzen und Jack Oettinger hat eben dann entsprechend weniger da als Wert, 5,9. Also, ja, man muss natürlich sagen, Oettinger ist der Torhüter, der sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt. Hat ja auch jetzt eine Goldmedaille gewonnen, aber da ja auch nicht so wirklich viel gespielt, da war es ja Connor Hellebuck, der in den Playoffs viele Spiele absolviert hat, der sein Team immer bis zu einem bestimmten Punkt gebracht hat, aber da dann auch Probleme hatte. Wir erinnern uns an das Drama letztes Jahr in Spiel 6 mit Pete DeBoer. Spiel 7 hat der Pete DeBoer noch nicht verloren. Spiel 6 war es, wo Pete DeBoer ihn dann rausgenommen hat. War es Spiel 6 oder war es sogar Spiel 5? Kann auch sein. Egal. Auf jeden Fall im letzten Spiel der Serie gegen Dallas. Machen wir es so. Und da hat ihn Pete DeBoer dann relativ früh rausgenommen und hat dann auch gesagt, naja, also die Statistiken von ihm in Elimination Games sind nicht so doll. Und das ist natürlich etwas, wo wir vielleicht dann in ein, zwei Wochen drüber reden, wenn es dann in Spiel 6, Spiel 7 gehen sollte, vielleicht auch Spiel 5, dass eben da Oettinger nicht die besten Werte hat, aber machen wir uns nicht vor, der wird natürlich starten in Spiel 1 für die Dallas Stars, also das ist ganz, ganz klar an der Stelle. Aber wie gesagt, diese Werte von Minnesota, die haben mich so ein bisschen überrascht, da auf der anderen Seite, dass die tatsächlich nicht ganz so toll sind, wie ich das vermutet hatte. Kurz noch die Statistik Faceoffs, da ist Dallas auf 7 und Minnesota auf Platz 30. Könnte sich ändern, wenn sie Nico Schlurm öfter einsetzen sollten. Der hat zumindest zum Schluss jetzt ein paar Partien wieder absolviert, war aber auch eine Zeit lang draußen, einmal auf Verletzungen, aber ich glaube auch teilweise aus Kadermanagementgründen. Und da sollte man aus deutscher Sicht zumindest erwarten, dass es so ähnlich laufen könnte wie mit den Florida Panthers, dass Nico Schlurm halt eingesetzt wird, wenn der Coach meint, dass er ihn einsetzen muss, aber nicht jedes Spiel absolviert. Insgesamt gesehen, wie gesagt, wenn wir auf die Statistiken schauen, Dallas ein Team, was eher nicht so viel selber auf die Offensive generiert, ein bisschen kaltschnäuziger, entspricht auch so ein bisschen dem, wie sie letztes Jahr dann auch in den Playoffs gespielt haben, aber dabei eben dann auch wirklich erfolgreich, solide Defensive. Und Minnesota ist eine Mannschaft, die sich auch Torchancen erarbeitet, die aber nicht so gut abschließen kann und nicht so gut zum Erfolg bringen kann. Und da kommen wir dann eigentlich auch gleich mal in die individuellen Zahlen der Spieler reinschauen. Und da sehen wir bei Minnesota einmal Kirill Kaprizov mit 89 Punkten, 45 Tore, Matt Boldy mit 85 Punkten und 42 Toren. Und dann kommt erstmal nichts. Matt Zuccarello dann mit 54 Punkten dahinter. Allerdings haben sie, wenn man dann noch guckt, mit Tarasenko und Hartman auch zwei Spieler, die über 20 Tore erzielt haben, 23 jeweils. Und Eriksson Ek, Zuccarello, Brock Faber, Johansson und Danila Jurov, die haben alle auch noch zweistellig gescored, was die Punkte, was die Tore betrifft. Und man muss natürlich ein Sternchen machen an Quinn Hughes, der hat nur 48 Spiele absolviert, da drin 53 Punkte. Also wenn man das jetzt hochgerechnet hätte auf die Saison, hätte er durchaus auf eine zweistellige Toreanzahl und auf irgendwo, je nachdem wie es läuft, 80 bis 95 Punkte irgendwo in dem Dreh kommen können. Also das ist so ein bisschen ein Punkt, der ja da etwas irritiert, aber trotzdem, wenn du den dazu nimmst, haben sie eben drei Leute, die vorne richtig gut scoren, dann fällt es aber so ein Stück weit ab. Bei Dallas ist es etwas ausgeglichener, du hast Jason Robertson und Dwight Johnston jeweils mit 45 Toren, also auch zwei 40 Tore. Scorer 96 bei Robertson und 86 bei Johnston bei den Punkten. Mikko Rantanen 22 Tore nur, hat ja auch schon mal 50 gemacht, allerdings hat er auch ein paar Spiele verpasst in dem Jahr, trotzdem 77 Punkte. Miro Heiskanen 63 Punkte und dann kommt Matt Duchene mit 45, wenig Spiele dafür. Rob Hintz mit 44, wenig Spiele dafür. Bei Dallas sieht man so ein bisschen auch die Verletzungssituation. Die haben tatsächlich dann auch nur einen, der 22 Tore hatte, nämlich Rantanen, Maverick Bourque, Duchene, Hintz, Ben, Ritzkovian ist auch noch einer, der zweistellig gescored hat und Sam Steele noch mit 12 Toren. Sam Steele übrigens, der hat schon für Minnesota gespielt. Da gibt es also eine Historie zum Gegner in den Playoffs, zumindest ein Jahr 2023 für Minnesota auf dem Eis gestanden. 65 Partien damals, 10 Tore, 28 Punkte. Also auch jemand, der damals sogar dann verloren hat mit Minnesota. Ja, also auch da sehen wir für mich kleine Unterschiede in dem Sinne. Kaprizov und Boldy sind zwar absolute Superstars, Quinn Hughes auch noch mit dazu. Die überragen diejenigen, die bei Dallas sind, so ein Stück weit, wobei ich sagen würde, Robertson, Boldy ist vielleicht 1:1, Kaprizov, Rantanen könnte auch 1:1 sein, der war aber verletzt. Der Vorteil von Dallas ist aber, sie haben zum Beispiel auch dann, wenn man die Verteidiger nimmt, also Heiskanen ist ähnlich wie Quinn Hughes, nicht ganz so explosiv, nicht ganz so auf dem Niveau, aber trotzdem ein sehr, sehr guter Verteidiger. Vielleicht kann man sagen, dass Dallas tendenziell eher so ganz wenig schlechter ist, was die Spieler betrifft. Dafür sind sie aber tiefer. Also wenn wir dann auch aufs Lineup gehen, wenn wir dann auf die Reihen der beiden Teams auch schauen, dann ist es schon so, dass da, finde ich, die Dallas Stars einfach eines der tiefsten Teams der NHL haben. Und wenn man da schaut, Johnston, Bunting und Rantanen die erste, Duchene, Maverick Bourque, Jason Robertson, das ist die zweite Reihe, das ist schon richtig, richtig gut. Die dritte Reihe dann, Jamie Benn, Arthur Huro und Ritzkovian, naja, und dann Radek Faxa, Colin Blackway und Oscar Back, das ist im Moment nicht so gut, wie es sein könnte, denn sie haben natürlich das Problem, zum einen, dass Tyler Seguin die komplette Saison oder den Rest ausfallen wird und in den Playoffs auch nicht mit eingreifen kann und dass sie eben wieder mal Verletzungssituationen und Verletzungssorgen hatten. Das war im letzten Jahr in den Playoffs schon so und das ist in dieser Spielzeit auch wieder so. Steele, Hintz und auch Heiskanen sind aktuell angeschlagen und vor allem Hintz und Heiskanen werden natürlich dann schmerzlich vermisst, sollten die nicht spielen können. Also das ist schon, das würde das Lineup schlechter machen und damit eben auch ein Vorteil für Minnesota sein. Auf deren Seite erste Reihe Danila Jurov, Bobby Brink, Wladimir Tarasenko ist hier als erster. Oh, okay, das ist vom letzten Spiel, wollte ich gerade sagen. Das ist ja nicht die erste Reihe. Da muss ich mir hier einmal das Depth Chart aufmachen. Das ist die erste Reihe gewesen bei der letzten Partie. Okay, ja, klar. Aber das ist ja nicht das Depth Chart, was sie im Normalfall haben. Schauen wir mal, wie das dann hier tatsächlich aussehen würde. Ich hoffe, das ist jetzt hier auch mit den richtigen Spielern. Genau, Eric Snake, Zuccarello und Kaprizov als erste Reihe. Dann Hartman, Boldy, Tarasenko, Jurov, Brink und Johansson. Und McCarron, Foligno und Shannon hinten. Ist auch okay vom Lineup her. Was du sagen musst, ist Eric Snake, Hartman, Jurov, die ersten drei Center sind nicht oberste Schublade. Erickson Eck ist ein super defensiver Center. Er ist nicht ansatzweise offensiv so gut, wie das andere Center sind. Also jetzt gegen Dallas, klar, wenn da natürlich der Nummer 1 Center ausfällt, dann haben sie eine Chance, das so ein bisschen auszugleichen. Sollte Dallas aber dann eben entsprechend auch mit voller Kapelle da sein, dann ist das ein klarer Nachteil und gegen andere Teams braucht man gar nicht drüber reden. Da hat Minnesota auf der Center-Position einfach ein Problem, speziell dann auch hinten in den hinteren Reihen, zweite, dritte Reihe, Ryan Hartman, sehr unbequemer Spieler, auch jemand, der oft an der Grenze sich bewegt, aber allerdings auch sehr gut gewesen, jetzt zumindest was das Toreschießen betrifft, die letzten Wochen und auch immer wieder in den Playoffs jemand, der ganz gut performt. Aber wie gesagt, im Normalfall nicht auf dem Niveau, wie das dann zum Beispiel in Matt Duchene sein kann. Ja, auch das ist ja dann ein Punkt, der ja auch mit Fragezeichen versehen ist. Bei Dallas, die Verteidigerpaare ebenfalls mit Fragezeichen. Aktuell sind es Esa Lindell, Tyler Myers, Thomas Harley, Ilya Lyubushkin. Dann wäre Bixel, Petrovic hinten noch. Capo Bianco wäre noch jemand, der hinten mit eingreifen kann. Aber natürlich vermissen sie an der Stelle dann eben auch Miro Heiskanen. Das wäre ein richtiger Nachteil. Wieder, ich würde sagen, wenn der mit dabei ist, dann ist die Verteidigung wirklich gut. Aber wenn du Tyler Myers eben im ersten Verteidigerpaar einsetzen musst, da gehört er nicht hin. So, das einfach mal festgehalten. Und auf der anderen Seite bei Minnesota im Depth-Chart in der Verteidigung vorne natürlich Hughes und Faber sind eines der besten Verteidigerpaare in der NHL. Und wie gesagt, wenn du den Heiskanen da nicht hast, dann fehlt da jemand. Dazu Brodin und Spurgeon, sehr solide auch. Und hinten Middleton und Petrie. Ja, als drittes Verteidigerpaar, naja, also Jeff Petrie, bin ich der Meinung, das fällt dann schon ab. Wenn wir aber dann eben wirklich darüber reden, dass das dritte Verteidigerpaar den Unterschied machen könnte, wenn beide Teams voll besetzt sind, dann wissen wir schon, wie ausgeglichen das dann vorne auch ist, wenn man die Mannschaften gegenüberstellt. Also da Jeff Petrie für mich eine Schwachstelle, aber ja, muss man eben schauen, inwieweit sich diese Schwachstelle dann auch auswirken sollte. Torhüterposition haben wir drüber gesprochen, würde ich tendenziell auch den Vorteil bei Dallas erstmal sehen, weil da die größere Erfahrung ist und sich die beiden Torhüter von Minnesota auch einfach erstmal beweisen müssen. Minnesota hat lange, lange keine Playoff-Serie gewonnen. Ich will mal schauen, wann das eigentlich so das letzte Mal der Fall war. Das dürfte schon einige Jahre her sein. List of Minnesota Wild Seasons. Und zwar, wann war denn das? Schauen wir mal hier rein. 2014-15 gegen die Blues in der ersten Runde gewonnen und danach gesweept worden von den Chicago Blackhawks. Und seitdem immer in der ersten Runde, auch in der ersten Qualifying-Runde verloren. Insgesamt, lass mal zusammenzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal, wenn man diese Qualifying-Runde als erste Runde bezeichnet, 8 Mal Erstrunden aus für die Minnesota Wild, die einfach auch das Pech haben, in diesem Jahr wieder in einer sehr, sehr starken Division zu sein. Und auf der Gegenseite die Dallas Stars, die 3 Jahre hintereinander im Conference-Finale waren, wo man aber so ein bisschen auch, finde ich, das Gefühl haben kann, dass sie ihre Chance verpasst haben ein Stück weit. Denn zum einen, Minnesota ist eben ein Team, was kommt. Colorado ist sehr, sehr gut in diesem Jahr. Die sind dann eher favorisiert. In den letzten beiden Jahren war Dallas das Team, was man favorisieren musste, wahrscheinlich in dem direkten Vergleich. In diesem Jahr sind es eher tatsächlich die Avs. Und dementsprechend, ja, vielleicht diese, natürlich die Mentalität weiterhin, wie in den letzten Jahren auch, Cup or Bust, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Speziell auch unter der Konstellation des, ja, Robertson einen neuen Vertrag braucht im Sommer. Auch das ist ein Punkt, der so ein bisschen immer mit reinspielt, wo man dann auch berücksichtigen muss, okay, wie weit können wir die Tiefe und Qualität im Kader im Sommer erhalten, um dann nochmal neu anzugreifen. Das wird schwierig werden für Dallas. Und eben dann auch der Blick rüber zum Gegner. Minnesota bekommt eine komplette Saison Quinn Hughes. Minnesota bekommt eine Saison, wo die beiden Torhüter mehr Erfahrung haben, wo sie Playoff-Erfahrung haben und so weiter und so weiter. Also schwierig, schwierig für die Dallas Stars. Da muss im Grunde in diesem Jahr der Cup her. Und das ist eine ganz, ganz harte Aufgabe, eben speziell aufgrund der kommenden Runden danach dann auch noch. Aber das ist Zukunftsmusik. Hier und jetzt geht es eben um den Vergleich zwischen diesen beiden Teams. Und dann sind natürlich auch noch die beiden Coaches ein Faktor. Aber da ja, weiß ich nicht, ob man da wirklich einen Vorteil erkennen kann. Jetzt ist es natürlich so, dass John Hines der erfahrenere Coach ist, was die NHL betrifft. Hat schon einige Teams betreut, New Jersey, Nashville und jetzt eben Minnesota. Nur, bei dem sieht es im Prinzip so aus wie bei Minnesota, die Bilanz in den Playoffs. Der hat sich mit seinen Mannschaften 5-mal für die Endrunde qualifiziert und alle 5 Teams, die sich qualifiziert haben unter der Regie von John Hines, haben in der ersten Runde verloren. So, also, ja, da war auch zum Beispiel mal ein Sweep mit dabei gegen Colorado. Also auch nicht unbedingt etwas, wo man sagen muss, naja, da waren sie ziemlich, ziemlich gut. Nie in Spiel 7 erreicht. 6 Spiele, das war das Maximum für sein Team. Letztes Jahr dann auch gegen die Vegas Golden Knights hat Minnesota den Kürzeren da gezogen, obwohl sie in der Serie auch so ein bisschen die Tendenz hatten, dass sie das eigentlich ziehen könnten, aber ist ihnen dann nicht gelungen. Glenn Gallanson, der Gegenüber, der hat 2 Spielzeiten die Dallas Stars gecoacht, da haben sie beide Male die Playoffs verpasst. Und er hat 2 Jahre gecoacht bei den Calgary Flames. Einmal die Playoffs erreicht, gesweept worden von den Anaheim Ducks und in der zweiten Saison auch die Playoffs verpasst. Also bei dem steht auch als Playoff-Bilanz in 4 Jahren NHL-Coach einmal erreicht, 0 Siege, 4 Niederlagen. Also beide sind jetzt nicht unbedingt diejenigen, wo man sagen muss, naja, die haben früher schon mal Playoff-Serien gewonnen. Das heißt, also einer von beiden wird seine allererste Playoff-Serie gewinnen in diesem Vergleich. Da haben wir schon mal die erste Premiere in dieser Endrunde. Und einen wirklichen Vorteil sehe ich auf der Coaching-Position an der Stelle dann zumindest jetzt aktuell nicht. Also sehr, sehr eng alles beisammen. Gewisse Vorteile für beide Teams bei bestimmten Kriterien. Und wenn beide Teams komplett sind, dann würde ich sagen, Dallas ist favorisiert, leicht, ganz leicht favorisiert. Besseren Torhüter, mehr Erfahrung, Tiefe ist da. Das sind alles so Punkte, die für Dallas sprechen würden. Nur, sie haben diese verletzten Situationen, den Sam Steele mal ausgenommen, aber Heiskanen und Hintz, das sind die 2, die sehr, sehr wehtun würden, wenn sie denn nicht mit dabei sind. Letztes Jahr war das so ähnlich gegen Colorado, da haben sie es gerade noch so geschafft, aber auch da war es ja spitz auf Knopf. Also ich sag mal, bis zu Spiel 7 war es wirklich so, dass eigentlich Dallas mit viel, viel Glück in dieser Serie mit drin war. Hätte auch 0-2 stehen können am Anfang. Und ich glaube, dass es ähnlich verlaufen kann jetzt gegen Minnesota. Also wenn Hintz und Heiskanen nicht mindestens 50% der Spiele absolvieren, dann ist Minnesota für mich favorisiert. Ja, die Torhüterposition ist ein Faktor und auch die Tatsache, dass Dallas das Heimrecht hat. Da könnten sie vielleicht in den ersten beiden Partien erstmal so ein bisschen sich ein beruhigendes Polster holen. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn du Spiel 1 verlierst, stehst du mit dem Rücken zur Wand. Nehmen wir mal an, in dem Spiel spielen die Spieler dann nicht, die verletzt sind aktuell, dann wird es auch schon wieder so ein bisschen Scramble, setzt du die dann ein, obwohl sie angeschlagen sind und so weiter und so weiter. Also, ich würde aktuell sagen, wenn, wie gesagt, Hintz und Heiskanen mit dabei sind, dann Dallas in 7, ansonsten Minnesota in irgendeiner Form 6 oder 7 Spiele. Ja, ich gehe jetzt mal von der aktuellen Situation aus, sagen wir mal 7. Für Dallas, das wäre mein Tipp. Einfach sehr, sehr knappe Serie. Wie gesagt, die beiden mögen sich nicht. Da gibt es auch Spieler, die die Tendenz haben, manchmal Dinge zu machen, die nicht besonders gut sind. Da fällt mir halt Jamie Benn auf der einen und Ryan Hartman auf der anderen Seite ein. Das wird natürlich auch ein Punkt sein, dass die Teams diszipliniert sind. Ich habe die Special Teams erwähnt. Beide haben einen vergleichsweise gutes Powerplay eben entsprechend. Beide haben ein gutes Penalty-Killing. Also auch da wird viel, viel drauf ankommen, wenn es denn Situationen gibt, wo das eine Team mehr Spieler auf dem Eis hat. Können sie das dann nutzen? Andersherum können die anderen das dann entsprechend gut verteidigen. Und ja, es wird eine interessante Serie sein. Eine sehr, sehr spannende Serie. Und eine, auf die ich mich freue, weil ich glaube, dass das einfach ein Spektakel sein könnte für den neutralen Zuschauer. Und weil ich natürlich aus, sagen wir mal, der Fs-Brille hoffe, dass die beiden sich das so richtig geben über 7 Partien und dann eben entsprechend müde, ich will nicht sagen geschwächt oder verletzt, weil das möchte ich nicht, aber müde in eine zweite Runde reinkommen. Aber erstmal freue ich mich auf diese erste Runde und die wahrscheinlich engste und vielleicht auch beste Serie zum Auftakt der Playoffs in der NHL. Ja, und dann nochmal der Hinweis eben auf die Bracket Challenge Sportpass mit einem S. Der erste Teil, die ersten 8 Ziffern von Sportpassion, da solltet ihr eine Liga finden. Ich meine auch, ich habe das NHL-Symbol genommen als Symbol für die Liga. Also auch daran könntet ihr das dann entsprechend erkennen. Schreibt euch gerne ein, tippt gerne dann, wenn es möglich ist, gebt euren Bracket da an der Stelle ab. Und dann werde ich mal schauen, mit welcher Serie ich weitermache. Wahrscheinlich tendenziell Tampa gegen die Canadiens, aber das muss ich dann auch jetzt erstmal sehen. Und wir warten ja immer noch in der Pacific darauf, wer die denn gewinnt und wer dann eben entsprechend auch in welcher Serie spielt. Einmal in der Pacific, dann gegen die Wildcards und vor allem auch, wer dann das Wildcard-Team ist, was rübergeht in die Central. Für heute sage ich, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.